Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Börsenkrieger Finanzpodcast. Gemeinsam mit euch will ich mich kritisch den Fragen rund um die Börse stellen. Vor allem aber möchte ich auch Mythen aus der Börsenwelt entzaubern. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, liebe Zuhörer, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir für dieses Podcast auch wieder ein interessantes Thema rausgesucht, nämlich das Thema Rohstoffe bzw. ganz speziell Kupfer. Kupfer ist deshalb interessant, weil es eben sehr, sehr viel verwendet wird, man es nicht ersetzen kann und das werde ich nachher nochmal ganz kurz ausführen. Erstmals erwähnt hatte ich Kupfer in einer regionalen Zeitung in der WZO und habe damals im Mai 23 das Ganze überschrieben mit Kaufen Sie Kupfer. Der Kupferpreis hat sich seitdem auch sehr, sehr schön entwickelt. Und alleine dieses Jahr, Stand 20. Juni, hatten wir schon eine Wertentwicklung von 14%. Im Mai ging der Preis sogar mal an der Londoner Metallbörse LME über 10.000 US-Dollar pro Tonne hinaus. Das heißt, der Kupferpreis wird weiterhin zwar volatil bleiben, wenn man das aber ausglättet, wird man sehen, dass wir die nächsten Jahre enorme Chancen haben mit Kupfer. Was sind nun die Gründe? Viele von euch wissen, dass wir gerade für die E-Mobilität sehr viel Kupfer brauchen. Wir haben immerhin 3-mal so viel Kupfer verbaut in einem E-Fahrzeug, wie in einem klassischen Verbrenner. Dann braucht man natürlich Kupfer für den Ausbau der Stromnetze, für den Bau von Windkraftanlagen und natürlich auch für die Verlegung von Kabeln für die Rechenzentren. Denken wir an Cloud Computing, KI etc. Dann gehe ich davon aus, dass wir auch von staatlicher Seite einige Subventionen bekommen werden, um Infrastrukturprojekte nach vorne zu bringen. Und das bedeutet, dort wird man wieder sehen, dass man natürlich dann an Kupfer nicht vorbeikommt. Das Interessante ist nun, dass diese Nachfrage nach Kupfer die nächsten Jahre enorm zunehmen wird. Aktuell haben wir ungefähr Kupferreserven gemeldet von circa 1 Milliarde Tonnen, so laut Statistikbehörde Statista. Und das amerikanische Analysehaus S&P Global Market Intelligence prognostiziert schon für 2035, also in etwas über 10 Jahren, einen globalen Kupferbedarf von 50 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist im Vergleich zu 2020 eine Verdopplung. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Nachfrage nach Kupfer, aber wir haben Angebotsdefizite. Und auf diese Angebotsdefizite, weil dass wir also dieser Nachfrage kaum hinterherkommen können, komme ich dann im nächsten Part. Das Angebotsdefizit wird auch laut S&P Global Market Intelligence sonst schon 2035 bei ungefähr 9,9 Millionen Tonnen liegen. Was sind nun die Gründe für das Angebotsdefizit im Vergleich zur horrenden Nachfrage? Erstens mal muss man grundsätzlich wissen, dass es ungefähr 10 bis 15 Jahre dauert, eine neue Kupferlagerstätte zu finden, zu explorieren, zu entwickeln und dann schließlich mit der Ausbeutung zu beginnen. Das ist also eine Wahnsinnsvorlaufzeit von 10 bis 15 Jahren. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Förderung wird immer schwieriger und kostspieliger, weil je tiefer ich gehe, desto mehr habe ich das Problem abnehmender Erzgehalte. Und das bedeutet natürlich, dass es sehr, sehr viel teurer wird, je tiefer man gräbt. Es gibt ja darüber deshalb auch aktuell so einige Projekte, die teure Rückschläge hinnehmen müssen oder Unterbrechungen haben. Denken wir zum Beispiel an das Desaster des kanadischen Bergbauunternehmens First Quantum Minerals. Das hat ein Kupferwerk in Cobre, Panama. Und in Panama war es nun so, dass man da von staatlicher Seite angeordnet hat, diese Mine, also Cobre Panama, zu schließen. Das hat wiederum bedeutet, dass dem Kupfermarkt jährlich 380.000 Tonnen flöten ging. Hintergründe waren Ausbeutung von Arbeitskräften vor Ort, teilweise das Einstellen von ausländischen Arbeitskräften, inländische wurden dann nicht entsprechend eingestellt. Und so gab es eben hier Probleme, bis der Staat dann letztendlich gesagt hat, wir müssen die Kupfermine schließen. Oder denken wir an die Mine El Teniente, das ist also südlich von Santiago de Chile. Auch dort hat man dann plötzlich Probleme bekommen, als man immer tiefer gegraben hat. Man hat einen sogenannten Gesteinskollaps gehabt und das führte dann zu einem Rückgang der Förderung um 35% direkt in dieser Mine El Teniente. Und dann hat ein Bergbauunternehmen, und zwar ein kanadisches, erst im Dezember 2023 Insolvenz angemeldet. Das war Nevada Copper. Da ging es um die Mine Pumpkin Hollow. Und dort hatte man das große Problem, dass man zwar sehr viel Kupfer gefunden hat, aber dieses Fördern war dann so schwierig geworden, dass die Kosten ins Unermessliche gingen. Und letztendlich hat man gigantische Wasseransammlungen im Untergrund gehabt. Und diese Kosten konnte eben nicht mehr von Nevada Copper gestemmt werden. Und somit musste diese Mine dann sogar Insolvenz anmelden. Diese ganzen Probleme von relativ kleinen Minen bzw. Bergbauunternehmen mit seinen Minen, diese Probleme können natürlich große Konzerne eher stemmen. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir die nächsten Jahre, ähnlich wie im Tech-Bereich, auch so eine Art Oligopolisierung bekommen werden, das heißt eine Machtkonzentration. Und diese Machtkonzentration wird natürlich die großen Bergbauunternehmen und Konzerne weiter stärken. Denken wir zum Beispiel an BHP aus Australien. Das ist der größte Bergbaukonzern der Welt. Oder das amerikanische Bergbaukonzern Southern Copper. Oder Codelco aus Chile. Oder auch das amerikanische Bergbauunternehmen Freeport McMoRan. Das heißt, wir werden hier eine Oligopolisierung haben. Diese Minen- oder Bergbaukonzerne werden dann die Preise auch diktieren und die Macht an sich reißen. Und der Weg wird auch der sein, dass diese Minen nicht unbedingt hingehen werden oder diese Bergbaukonzerne nicht unbedingt hingehen werden und neue Förderanlagen bauen werden und neue Wagnisse eingehen werden, sondern dass die kleineren Minen eher aufkaufen werden, die eben nicht entsprechend überlebensfähig sind. Das ist letztendlich für diese großen Bergbauunternehmen auch günstiger. So werden ja einige Übernahmekandidaten, die zwar relativ groß sind, aber längst nicht so groß wie die, die ich gerade genannt hatte, zum Beispiel das schwedisch-kanadische Lundin Mining oder der kanadische First Quantum, oder auch das kanadische Unternehmen Teck Resources. Das sind natürlich Übernahmekandidaten, auf die sich dann BHP aus Australien oder Freeport, McMoRan etc. stürzt. Und der größte Rohstoffhändler der Welt, Glencore, mit Sitz in der Schweiz, hat ja erst vor ein paar Monaten versucht, Teck Resources aus Kanada zu übernehmen. Und das konnte, oder diese Übernahme konnte dann aber noch erfolgreich abgewehrt werden. Das heißt, wir haben eine immer größere Konzentration auch im Rohstoffbereich bei den großen Rohstoffplayern. Und diejenigen, die hier in keiner Art und Weise groß beteiligt sind, werden natürlich auch wieder das Nachsehen haben. Und hier denke ich an Deutschland. Deutschland hat die letzten 30 Jahre auch hier verpasst, sich entsprechend zu arrangieren. Also im Rohstoffbereich ist Deutschland komplett unbedeutend. Es wird aber auch in der Wertentwicklung, gerade von Kupfer, auch nicht geradlinig nach oben gehen, sondern wir werden größere Schwankungen haben, die dann Anleger immer wieder erschrecken können. Kupfer wird zum Beispiel auch Dr. Copper genannt, weil Kupfer ist in seiner Preisgestaltung eigentlich so damit der beste Konjunkturfrühindikator, den ich kenne. Das heißt, wenn die Konjunktur anfängt zu stottern, dann wirkt sich das unmittelbar zunächst einmal auch auf Kupfer aus. Das heißt, der Kupferpreis wird natürlich auch durch den Konjunkturzyklus bestimmt. Der zweite Punkt, den Kupfer beeinflusst, ist natürlich die Nachfrage aus China. Das heißt, 40% der weltweiten Nachfrage nach Industriemetallen kommt alleine aus China. Und wenn es in China nicht so rund läuft, dann wirkt sich das auch zunächst einmal auf den Kupferpreis aus. Und was sich noch auswirken wird, wird nämlich auch dieser Zusammenschluss verschiedener Projekte sein. Wir haben zum Beispiel nächstes Jahr einen riesigen Zusammenschluss vor uns. Nächstes Jahr wird es einen Zusammenschluss geben von Rio Tinto, die haben ja den Sitz in London und Melbourne, mit einem großen chinesischen Konsortium. Und die werden dann ab 2025 die Eisenerzmine Simendou in Guinea, also in Westafrika, in Betrieb nehmen. Das ist so ein riesiges Projekt, dass man natürlich vorübergehend vielleicht ein Überangebot haben wird von 5-10% durch dieses Projekt in Westafrika. Und da könnte natürlich auch der Kupferpreis dann wieder vorübergehend einen Dämpfer bekommen. Grundsätzlich aber, und damit meine ich übergeordnet betrachtet, vielleicht auf Sicht von 10 Jahren, ist es so, dass die fortlaufende Machtkonzentration im Rohstoffbereich und die immer mehr heraufziehende Angebotsdefizite, also es wird viel mehr nachgefragt werden, wie man mit dem Angebot nachkommen kann. Glauben wir oder auch Goldman Sachs oder auch ein bekannter Hedgefondsmanager, Pierre Andurant, glauben, dass wir Potenzial haben von mehreren 100%, die der Kupferpreis nach oben gehen könnte. Und damit kommen wir abschließend zur Frage, wie sollte man nun im Rohstoffbereich investieren? Natürlich ist es möglich, über Commodity Futures direkt an den Rohstoffen zu partizipieren, also an den Preisänderungen im Bereich der Rohstoffe selber. Da gibt es auch einige Rohstoff-ETFs, die den ein oder anderen Index entsprechend abbilden. Man kann aber auch, und das ist was ganz anderes, sich beteiligen an den Rohstoff-Explorern, also nicht an der Preisentwicklung der Rohstoffe selbst, sondern auch an Rohstoff-Explorern, indem man direkt in Minenunternehmen investiert. Das zu durchschauen, was jetzt die geeignetsten Minenunternehmen sind, ist nicht einfach. Entweder konzentriert man sich auf die großen, die ich vorhin schon genannt habe, oder man bedient sich eines Fonds, wo dann Rohstoffexperten mit im Gremium sitzen und dann eher wissen, welche Rohstoffunternehmen hier entsprechend eine Chance haben. Also wir selber gehen sowohl im Einzelaktienbereich, wenn wir einen Aufwärtstrend bei der ein oder anderen Firma sehen, rein als Vermögensverwalter, bedienen uns aber auch gemanagter Fonds, um dementsprechend in die Explorer rein zu investieren. Aber wir mischen auch in dem ein oder anderen Fonds, den wir haben, die Rohstoffpreisentwicklung bei, indem wir eben auch in die Commodity Futures investieren. Ich fasse also zusammen, wir werden übergeordnet die nächsten 10 Jahre sehr viel mehr Nachfrage nach Kupfer haben und noch nach anderen Rohstoffen, aber Kupfer ist da sehr augenfällig, wie wir in der Produktion nachkommen können. Und das bedeutet immer mittel- bis langfristig steigende Notierungen. Und wenn jemand langfristig investieren will für die nächsten 10 Jahre, sollte er die Rohstoffe nicht vergessen. Wir als Vermögensverwalter vergessen sie auch nicht, mischen sie entsprechend bei, vor allen Dingen, weil es auch ein guter Diversifikator ist. Das heißt, es beruhigt mir auch das Depot, wenn ich nicht nur in Industrieaktien, sondern auch in Rohstofftiteln drin bin, festverzinslicher Bereich, Gold. Wobei man Gold wieder ganz anders bewerten muss wie jetzt Kupfer. Gold wird ja nicht in der Produktion entsprechend verwendet. Aber wenn man dementsprechend eine Allokation macht und die Risiken streut, dann gehört einfach auch die Rohstoffe entsprechend in ein gutes Portfolio rein. Damit bedanke ich mich. Ich hoffe, es war wieder interessant. Es ist auch ein sehr interessantes Thema und wird uns auch die nächsten Jahre begleiten. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Bis dann, macht's gut. Tschüss.